Jetzt lass uns vielleicht einen Augenblick einfach nochmal so in dieses Thema versuchen hineinzukommen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wieso haben wir eigentlich dieses Geistthema? Ursprünglich war es so, dass wir gerne im Oktober mit unseren englischen Freunden ein Seminar machen wollten mit John Peters aus St. Mary's in London, der ja schon über die Jahre immer wieder gekommen ist. Jetzt gut 20 Jahre oder etwa 20 Jahre lang währt diese Freundschaft. Ich war jetzt auch im Sommer bei einer großen Konferenz in England, The New Wine, waren noch zwei, drei andere CTler dabei, Johnny Nimmo war dabei, Christian Bachmann war da und Esther Fehlberg und da war noch die Viola, die ja früher bei uns war, jetzt nach England irgendwie anscheinend permanent ausgewandert ist, Viola Lippmann. Und das war einfach eine tolle Sache, dass auch mal es in die andere Richtung gehen konnte, dass auch wir mal dort den Engländern dienen konnten. Und wir hatten eigentlich vor, dass sie im Oktober kommen. Jetzt musste John dieses Wochenende absagen, das, was für uns passt und was auch in unserer Jahresplanung schon vor einem Jahr angedacht war. Das hängt damit zusammen, dass die englischen Gemeinden auch in der Staatskirche sehr stark von freiwilligen Spenden leben, so wie es bei uns im Christustreff oder auch in Freikirchen ja sowieso der Fall ist und in der Landeskirche auch in Zukunft mehr werden wird, dass also sehr viel auch an freiwilligen Spenden der Mitglieder und der Freunde liegen wird. Und die haben in England ein anderes System, das ist der sogenannte Gift Day, das heißt entweder nicht Gift-Tag, sondern Gabentag. Und an dem Tag, da sagen dann die Leute, wie viel Geld sie das nächste Jahr geben werden. Ja, also das ist sozusagen so eine Art Versprechenstag und jeder meldet sich oder schreibt das auf und sagt, ich gebe nächstes Jahr 2 Euro oder ich gebe nächstes Jahr 2000 Euro oder was auch immer. Und dieser sogenannte Gift Day, der ist jetzt just an diesem Sonntag und es geht ihnen einfach finanziell nicht gut. Früher sind sie ja immer rübergekommen, haben alle Flüge selbst bezahlt. Wir haben da irgendwie immer nur profitiert. Und jetzt ist es so, dass die Engländer sagen, wir sind wirklich in einer schwierigen Situation. Sie mussten in der Gemeinde ein gutes Drittel, fast die Hälfte aller ihrer Mitarbeiter entlassen, weil es einfach nicht ging jetzt in den letzten Jahren, 2 Jahren sukzessiv. Und der John sagt, ich muss da sein. Ich muss am Gift Day selbst die flammende Rede halten, um die Leute dazu zu ermutigen, Geld zu geben. Und deswegen fällt das jetzt aus. Aber wir haben gesagt, wenn so ein Wochenende übers Heiligen Geist gehen soll, dann müssen wir auch ein bisschen im Christustreff vorbereiten. Deswegen haben wir jetzt diese Reihe. Aber der Heilige Geist ist ja bei uns, egal ob Engländer kommen oder nicht, wie wir auch heute Morgen gesehen haben. Dennoch freuen wir uns über die Freundschaft und über die Partnerschaft, weil wir doch immer wieder auch miteinander einander ergänzen und austauschen können. Deswegen diese neue Reihe. Es geht um den Heiligen Geist und ich habe heute so ein bisschen die Aufgabe, den Rahmen zu gestalten. Und da gibt es ganz spannende Themen. Also Christine Feigs wird über Sprachengebet reden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und da wird einfach vieles sehr Interessantes sein, also wo auch Leute über Themen reden, wo man denkt, das sind jetzt nicht klassische Themen, die ich mit diesen Leuten identifizieren würde. Ja, das ist ja immer, wenn es voraussagbar ist, ach ja, der Roland redet wieder über das kennen wir schon. Ne? Aber wenn Leute über Sachen reden, wo man eigentlich denkt, so sind die noch nicht in Erscheinung getreten, aber anscheinend haben sie da auch was zu sagen, dann wird das eine spannende Sache. Deswegen fangen wir heute an mit der Dreieinigkeit, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Trinität, die Dreieinheit, so könnte man es eigentlich besser übersetzen als Dreifaltigkeit. Da habe ich irgendwie früher so an Faltenröcke gedacht, da konnte ich irgendwie mir nichts drunter vorstellen. Nicht, dass ich die getragen hätte, aber man kannte die so von Tanten und so. Also Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit ist eigentlich nicht die ganz genaue Übersetzung, sondern Trinitas, dieses Begriff, der geprägt worden ist von Tertullian, das war ein früher Christ, etwa 150, 160, und dann von anderen auch aufgenommen wurde, ist am besten im Deutschen als Dreieinheit zu übersetzen. Und diese Dreieinheit Gottes wird oft ja abgelehnt. Also die Zeugen Jehovas lehnen das ab, wenn sie schon mal bei euch an der Tür waren und ihr sie eingeladen habt, dann ist das einer der ersten Punkte, auf den sie eingeschossen sind, uns sozusagen zu beweisen, dass das ja nur etwas sei, was in der Kirchengeschichte sich entwickelt hätte. Da werden dann auch teilweise Theorien gesagt, die nicht ganz so stimmen. Was weiß ich, das Konzil von Nikea oder Chalcedon im 4. oder 5. Jahrhundert, die hätten das erst erfunden und vorher hätte das kein Mensch geglaubt und so weiter. Auch der Islam lehnt die Dreieinheit Gottes, die Trinitas Gottes ab. Deswegen ist es gut, dass wir uns als Christen, die dem orthodoxen, damit meine ich dem allgemein anerkannten christlichen Glauben aller orthodoxen Kirchen, also evangelisch, katholisch, orthodox, orientalische Kirchen, also dem Strom der Christenheit verpflichtet fühlen, dass wir auch für unser eigenes Denken klar kriegen, wie ist es eigentlich mit dieser Dreieinheit Gottes, mit dieser Trinitas, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Deswegen ist das heute jetzt eine Lehrpredigt, ja, mit zwei E, sondern mit einem E und einem H. Also wenn du jetzt den großen emotionalen Kick erwartest aus dieser Predigt, wirst du ihn vielleicht nicht kriegen. Wenn du aber sagst, ich will mal was für mein Denken haben und für mein biblisches Verstehen, dann ist das heute mal ausnahmsweise im Christustreffen eine Chance. Ja. Also es geht um die Dreieinheit Gottes, um Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich denke, die Dreieinheit Gottes, auch dieser Begriff oder jedenfalls dieses Verständnis, ist notwendig als Gott, um Gott zu begreifen. Zunächst einmal kann man sagen, die Dreieinheit Gottes ist biblisch belegt. Ihr kennt alle den Missionsbefehl mit dem Taufbefehl, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, ich zitiere jetzt nach Luther, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, jetzt gibt es manche Leute, die sagen, das steht ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, wer weiß, wann das Matthäus-Evangelium geschrieben worden ist. Lernt man in der Schule wahrscheinlich erst im Jahre 70 oder 80 und so weiter. Guido Baldes hat übrigens gerade das Gegenteil bewiesen in seiner neuen Doktorarbeit, dass es viel früher war. Aber ist das nicht eine Gemeindebildung, so nennt man das? Das hat doch Jesus sicher gar nicht gesagt. So, das ist etwas Späteres, dieses Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn man jetzt aber dann nochmal sagt, okay, lassen wir das mal so stehen, das könnte sein, dann kommt man aber an anderen Stellen, und das ist viel früher, schon an diese trinitarischen, also diese drei Einheitsformeln, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, der um 51, 52 geschrieben ist, also 20 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Also auch dann viel früher, möglicherweise, als das Matthäus-Evangelium, wobei das früher ist, als einem immer so erzählt wurde. Aber da sind wir 20 Jahre nach Jesus. Da sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, also im letzten Vers des 2. Korintherbriefs, zum Beispiel die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also auch wieder eine trinitarische Formel. Die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ähnlich sagt es Paulus dann nochmal ein Jahr früher im 1. Korintherbrief im Kapitel 12, und das lese ich jetzt nach der Übersetzung das Buch. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Begabungen, die wir als Geschenk erhalten, und doch ist es ein und derselbe Gottesgeist, der Geist. Und es existieren verschiedene Arten von Dienstaufgaben, doch es ist ein und derselbe Herr, Jesus der Herr, der Geist und der Herr. Und es gibt die verschiedenartigsten Kraftwirkungen, doch es ist ein und derselbe Gott, der dies alles mit seiner Kraft durchwirkt. Also der Geist, der Herr, der Geist, der Heilige Geist, der Herr, Jesus und Gott, der Vater auch da schon so früh. Und wenn man genau in die Bibel schaut, dann sieht man Hinweise auf diese Wahrheit, dass Gott mehr ist als ein mathematischer Punkt, den man mit dem Wort 1 beschreiben kann, finden wir auch an vielen Stellen im Alten Testament. In 1. Mose 1, da heißt es, lasset uns Menschen schaffen. Gott sprach, lasset uns Menschen schaffen. Seltsamerweise ist das alte Wort, das hebräische Wort für Gott ein Pluralwort, ein Mehrzahlwort. Elohim heißt eigentlich, ja, Gottheiten oder Götter, aber immer wird es mit der Einzahl zusammen genommen. Yahweh, der Herr, dein Elohim, wörtlich deine Götter, spricht oder sagt. Also da ist auch so schon in der Grammatik so eine Grenzüberschreitung zwischen Singular und Plural. Für mich, das sind jetzt alles keine Beweise, sondern sind nur Hinweise, um es einfach einzustimmen und darauf sich ein bisschen einzulassen, ist auch in dieser Thronvision, die Jesaja hatte, Jesaja 6, wo er den Herrn sieht Da heißt es, dass dann die Seraphim, die Cherubim da waren, und dann heißt es, sie riefen, heilig, 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 kadosch, 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 ist Adonai Eloheinu, ist der Herr, unser Gott. Also auch dieses dreimalige Wiederholen des Heiligen könnte ein Hinweis sein. So gibt es manches auch schon im Alten Testament. Was wichtig ist festzuhalten, ist, dass Gott Person ist. Aber damit ist nicht gemeint, er ist Person nur so, wie wir Person sind. Wenn wir sagen, Gott ist ein persönlicher Gott, ein personhafter Gott, wollen wir erstmal sagen, Gott ist nicht nur ein Etwas, ein Es, sondern er ist ein Ich und er ist ein Du. Er ist eine echte Person, aber nicht eingeschränkt in dem Sinne, wie wir Person sind. Also ich bin eine Person, ich stehe jetzt hier vorne, ich kann nicht gleichzeitig hier vorne stehen, dort auf dem Stuhl sitzen und auch noch beim McCafé mir einen Cappuccino reinziehen. Also das kann ich nicht gleichzeitig. Ja, ich bin als Person begrenzt in Raum und Zeit. Wenn wir sagen, Gott ist Person, meinen wir nicht dieses. Wir meinen nicht die Begrenztheit auf das, was wir menschlicherweise Person nennen. Wir meinen aber, dass Gott zumindest das ist. Er ist aber viel mehr. Und da kommt die Lehre von der Dreieinheit Gottes hinein. Er ist Person, aber nicht in der eingeschränkten Weise. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Er ist Person in Gemeinschaft. Das heißt, in Gott selbst ist schon mehr als das eine oder der eine. Er ist der eine, aber gleichzeitig ist da eine dynamische Gemeinschaft in ihm. Ihr merkt, unsere Worte reichen nicht aus, um das angemessen zu beschreiben, weil wir sozusagen aus einer beschränkten Dimensionenwelt heraus etwas beschreiben müssen, was unsere Dimensionen weit übersteigt. Er ist Person in Gemeinschaft, er ist mehr Person über Person, er ist mehr als Person, aber er ist mindestens Person. Er ist nicht ein kosmischer Nebel oder ein mathematischer Punkt oder ein philosophisches Konzept, sondern er ist mehr als Person, er ist größer als das. Eine Wirklichkeit, die unsere Wirklichkeit überschreitet. Und da ist die erste Abgrenzung zu den Einengungen Gottes, der eine ist, auf eine mathematische Einzahl. Das ist, was die Zeugen Jehovas und was der Islam versucht, weil sie sagen, diese Trinitätslehre, die ihr habt als Christen, die übersteigt unser Denken, also kann sie nicht stimmen. Man kann natürlich auch anders sagen, die Monotätslehre, die ihr habt, die können wir begreifen und deswegen kann sie nicht stimmen. Weil nämlich, wenn wir über Gott reden, dann kommen wir an eine Grenze. Und ich glaube, die Trinitätslehre ist ein Zeichen für diese Grenze und ist ein Zeichen dafür, zu sehen, wir müssen über Gott anders denken. Wir können uns dem eigentlich auch nur nähern, solange wir hier gefangen sind in Raum und Zeit. Mein erster Gedankengang, der ist ein bisschen länger, der zweite ist ganz kurz, der dritte ist dann so mittel. Das war jetzt die Einladung. Ich gucke auf die Uhr. Wer der Dreieine Gott ist. Israel hat erfahren, also wer, das erste ist, wer ist er? Israel hat erfahren, Gott ist einer. Wir glauben nicht an die vielen Götter, nicht an Sonne, Mond, Sterne, Regen, Krieg und so weiter, sondern an den einen Gott. Israel hat es erfahren, dieser eine Gott, der sich ihnen zugewandt hat, ist treu. Er ist gut. Und er hat auch erfahren, er ist der Schöpfer, der uns führt aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus Ägypten in das verheißene Land. Das ist der gleiche, der auch der Schöpfer ist. Die verschiedenen Religionen hatten das auseinanderdividiert. Die haben gesagt, okay, es gibt den Baal, der ist für die Fruchtbarkeit, und es gibt den Sonnengott und es gibt der so und so und so. Nein, Israel merkte, all das, was uns im Leben an Gutem begegnet, kommt alles aus der Hand des einen, der unser Befreier ist, unser Erlöser, der Schöpfer ist. Er ist der eine Gott. Deswegen sagt das Glaubensbekenntnis im 5. Mose, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, er ist ein einziger Herr. Und das hat Israel verstanden. Es ist der eine. Ich rede also jetzt, wenn ich über Trinitas rede, nicht über eine Vielgötterei, sondern über diesen einen Gott Israels, der sich immer mehr offenbart und immer mehr erweist. Er ist der Herr, er ist der Treue, er ist der Eine, er ist der Schöpfer und er ist der Vater. Im Jesaja 63 gibt es so eine Art Höhepunkt der alttestamentlichen Gottesoffenbarung, wo es auf einmal heißt, bist du doch unser Vater. Und die anderen kennen dich nicht, aber wir können dich erkennen als Vater. Jesaja 63, habt ihr vielleicht mal gelesen, vielleicht auch noch nie, ist eine ganz, ganz spannende Stelle. So, das ist die Entwicklung. Und jetzt kommt Jesus und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht diesen Vater. Die Menschen, die Jesus begegneten, merkten, hier ist mehr als ein Mensch. Er hat die Macht über die Natur. Der Sturm und die Wellen müssen schweigen, wenn Jesus das Wort spricht. Die Krankheiten müssen weichen, wenn Jesus das Wort spricht. Und sie kamen an diese Grenze und sie merkten, dieser Mensch, Jesus Christus, dieser Mann aus Nazareth, das ist der, der gleichzeitig der Ewige ist, der Yahweh, der Gott. Und da kamen sie an diese Grenze und da mussten sie sich entscheiden. Und das war der Punkt, über den es dann ging. Ist er es oder nicht? Und er sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und da empören sie sich. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Das haben sie genau verstanden. Dass indem Jesus die Sünden vergibt, er sagt, ich bin der ewige Gott. Und da kommt jetzt die biblische Lehre rein, oder die christliche Lehre, die das sozusagen reflektiert und sagt, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir beides. Wir sehen ihn als wahren Menschen und als wahren Gott. Er ist beides. Er ist wirklich ein Mensch gewesen, aber er ist wirklich gleichzeitig Gott. Ich habe mir mal irgendwann ein Bild einfallen lassen, vielleicht habe ich es mir auch irgendwo angelesen, habe vergessen, wo ich es gelesen habe und halte es jetzt für meine eigene Erfindung. Also das passiert natürlich manchmal. Ja, also wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt eine Welt, die hat nur zwei Dimensionen. Ich folge mal der Kamera, wenn die Kamera mir nicht folgt. Ich brauche hier so ein bisschen Platz, genau. Okay, ich grüße alle in der Übertragung. Okay, also wir leben in einer dreidimensionalen Welt, aber stellen wir uns mal vor, es gibt eine zweidimensionale Welt, in der es nur Länge und Breite gäbe. Ja? Also so eine Welt, die sozusagen nur aus Fußboden besteht. Jetzt stehe ich in dieser Welt als dreidimensionaler Mensch in einer Welt, die nur zwei Dimensionen hat. Was nehmen die Wesen, die da unten sind, von mir wahr? Die nehmen zwei Fußabdrücke wahr, ja. Die denken, das sind möglicherweise zwei Wesen, ja. Die wissen gar nicht, dass es nur ein Wesen ist, aber zufälligerweise mit zwei Beinen. So. Das, was sie wahrnehmen von mir, dort unten auf der unteren Dimension, bin ich das wirklich? Ich merke, wie das Murmeln sagt, manche sagen ja, manche sagen ja, nein, manche sagen zum Teil. Ja, natürlich, ich bin es wirklich, aber ich bin es nicht alles. Es ist nicht alles von mir. Ich bin mehr. Und so kann man sich die Inkarnation Jesu veranschaulichen. Der dort kommt, der sich entäußert, wie es im Philipperbrief heißt. Er entledigte sich, entäußerte sich, entleerte sich seiner ganzen Herrlichkeit, wurde ein Mensch in allen Dingen wie ein Mensch empfunden. Dieser ist es wirklich, aber er ist nicht alles von ihm. Ja, ihr merkt, auch hier ist Deutsch an der Grenze der Ausdrucksfähigkeit. So ist Jesus, er ist wirklich Gott. Der Thomas sagt, als er ihn sieht, mein Herr und mein Gott, aber er ist eben nicht alles von Gott. Als Jesus am Kreuz hing, war der Himmel nicht leer. Da war Gott noch auf dem Thron, aber gleichzeitig war der dort am Kreuz hing, der wirkliche Gott. Und da kommen wir sozusagen zu der zweiten Person der Dreieinigkeit. Wir müssen sagen, wir haben erkannt, dass der Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt hat und dass in beiden uns wirklich der eine Gott begegnet. Und es hat auch weitere Konsequenzen, zum Beispiel, dass als Jesus am Kreuz stirbt, nicht der Vater gestorben ist, aber weil Jesus untrennbar mit dem Vater verbunden ist, man sagen kann, dass das Leiden, das Jesus in dieser Welt erlitten hat, gleichzeitig hineinreicht in das Herz des ewigen Vaters. Und dass dann dieser Riss, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht so ein Schimpfen ist, hey, wieso hast du mich verlassen, sondern der Ausdruck dieses Zerreißens von dem, was eigentlich zusammengehört und untrennbar ist. Dass sozusagen der Riss in die Trinität, in das Herz Gottes hineingeht, dass der Sohn dort stirbt am Kreuz und der Vater das erdulden muss, gemeinsam mit dem Sohn und gemeinsam mit dem Geist. So ist Gott wirklich in Jesus da. Er ist die zweite Person der Gottheit. Und dann die Erfahrung der Christinnen und Christen am Pfingsten. Gott kommt uns wirklich nahe. Und das ist wirklich der Geist. Dieser Geist, der uns nahe kommt, der unser Herzen erfüllt, das ist auch wirklich Gott. Und so kommen wir auf diesen Weg des Nachgehens bei dieser Überzeugung. Ich will das nicht eine Lehre nennen, kein Dogma nennen, sondern über dieser Überzeugung, zu dieser Überzeugung, dass die Dreieinheit Gottes wahr ist, weil uns Gott begegnet als Schöpfer und Vater, weil er uns begegnet in dem menschgewordenen Jesus und weil er uns begegnet in dem nahekommenden Geist. Und dieser dreieinige Gott ist in sich die Quelle von allem. Er ist die Quelle der Kraft, die Quelle der Liebe, die Quelle der Gemeinschaft. Er war schon Liebe, bevor die Welt geschaffen wurde. Die Liebe braucht ein Objekt, ein Gegenstand, den man liebt. Und bevor es etwas gab, war er schon Liebe und war in sich selbst, so sagen es auch viele Kirchenlehrer, in Liebe miteinander verbunden. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater und die Realität dieser Liebe ist die Energie des Heiligen Geistes. Also wir kommen hier an eine Grenze, aber ich denke, ich habe ein bisschen was versucht zu sagen, was uns vielleicht helfen kann im weiteren Nachdenken darüber. Das Zweite ganz kurz, was tut denn dieser dreieine Gott? Und da hilft uns das, was wir gehört haben von 1. Korinther 12. Er handelt zusammen, gemeinsam, weil er eins ist, aber dennoch unterscheidbar. Und so sagt es Paulus, es gibt die unterschiedlichsten Begabungen, doch es ist derselbe Geist, der uns begabt. Es gibt die unterschiedlichen Dienste, Diakoniei, aber es ist derselbe Jesus, derselbe Herr. Es gibt die verschiedensten Kraftwirkungen oder Kräfte, es ist derselbe Gott, der Schöpfergott. Er handelt zusammen und in deinem Leben und in meinem Leben geht es um diese Erfahrung, dass Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in uns handelt und an uns handelt. Dass Gott uns seine Vaterschaft erschließt und seine Realität als Schöpfer, dass wir auch das Geschöpfliche annehmen, auch unsere eigene Geschöpflichkeit. Dass wir die Schönheit der Schöpfung annehmen, dass wir die Geschenke, die es dort gibt, leckeres Essen und schöne grüne Wiesen und Felder und Bäume und dass wir das erkennen und sagen, das kommt von Gott her. Er ist der Schöpfer, dass wir also Gott, den Vater, den Schöpfer erkennen, gleichzeitig eine Erfahrung machen mit dem Sohn, mit Jesus, der unser Herr, unser Erlöser ist, unser Freund, unser Heiland und dann auch eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, diese Kraft Gottes, die uns in uns wirkt. Und manchmal ist es in einer Lebensgeschichte so, dass man das so ein bisschen nacheinander erfährt. Also ich habe als junger Christ vor allen Dingen zu Jesus so eine Beziehung gehabt. Ja, Jesus ist mein Freund, ne? Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Und also da geht man sozusagen mit Jesus, so war das bei mir, da gehe ich so voran. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt erschließt sich mir eine andere Dimension. Das ist diese Dimension des Geistes. Mit den Gaben, mit den Befähigungen, mit der Kraft. Spannend, ne? Wenn er zum ersten Mal man sowas sieht, eine Heilung, ne, und ach wow, ne, der Heilige Geist, cool, ne, jetzt von nun an nur noch Heiliger Geist, Jesus nicht mehr ganz so wichtig, ja, und Bibel brauche ich nicht mehr, weil ich brauche ja beide Hände in der Luft, ne, und so kann ich auch nicht besser, so, das sozusagen. Und dann ist bei mir es so gewesen, dass ich dann aus dieser Geisterfahrung ganz neu die Vaterschaft Gottes begreifen konnte. Und da bin ich natürlich ganz am Anfang, wie wir alle, das muss ich dazu sagen, wir sind da ja alle stümperte drin. Wir sind da alle auf dem Weg. Aber etwas erfahren konnte von dieser Vaterliebe Gottes. Und auf einmal merke ich, das ist nichts Unterschiedliches, sondern das ist eins. Das ist ein Gesamtpaket. Er, derselbe Gott, wirkt an mir. Aber wir in unserer Lebensgeschichte erfahren das manchmal auch sukzessive. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht auf den Standpunkt stellt, ach, ich brauche nur Jesus und der Heilige Geist ist mir egal und Vater, habe ich sowieso ein Problem mit Vater oder so. Oder dass man nur sagt, ich brauche nur den Vater und die Schöpfung. Was brauche ich in Erlöser? Eigentlich bin ich ja schon ganz okay. Oder dass man sagt, was brauche ich in den Heiligen Geist? Sondern dass man sagt, dass man sich darauf einlässt, auch diese verschiedenen Dimensionen Gottes, auch in der eigenen Erfahrung, sich ihnen zu nähern. Das dritte und letzte, der Dreieine Gott und wir. Da habe ich jetzt eigentlich schon was drüber gesagt, dass wir in diesen Dimensionen leben, lernen von Schöpfung, von Erlösung und von Erneuerung. Von Gott dem Vater, von Gott dem Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Und das bedeutet dann ganz praktisch, dass es Hoffnung für alle Bereiche unseres Lebens gibt. Dass in diesen ganzen Bereich der Geschöpflichkeit gehört auch unsere Alltagsarbeit. Da gehört auch hinein unser familiäres Zusammensein. Dazu gehört Sport und Essen und Gartenarbeit und alles. Dieser ganze Schöpfungsbereich, den dürfen wir wahrnehmen oder am Fahrrad rumfrickeln oder irgendwelche neuen Erfindungen machen. Die Deutschen sind ja, glaube ich, weltweit die am meisten Patente anmelden. Ne? Ob die alle immer so sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Aber das ist sozusagen dieser Schöpfungsbereich. Und dann dieser Erlösungsbereich, ne, dass ich wirklich, ich brauche einen Erlöser, ich brauche Jesus. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und dann auch diesen Erneuerungspunkt, den Heiligen Geist. Wir haben Hoffnung für alle Bereiche, für Wort und Tat und für das Leben. Wir erleben Kraft und Dienst und darin Liebe. Gott ist der Dreieine, er ist ewig und doch kommt er ganz nahe. Als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist und er erfüllt das alles. Und so dürfen wir leben lernen in seiner Gegenwart, ihn anbeten, den Schöpfer, den Erlöser und den Erneuerer. Und wenn wir in den nächsten Wochen uns besonders mit dem Heiligen Geist beschäftigen, mit dem, was er tut, vergessen wir nicht, dass er es ist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorkommt. Und dass, wenn wir durch den Heiligen Geist in die Nähe Gottes gezogen werden, wir dort ihn, den Vater und ihn, den Sohn, den dreieinigen Gott, erfahren und erleben. Vater, wir danken dir jetzt, dass du uns geschaffen hast, uns in diese wunderbare Welt hineingestellt hast. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir die Schöpfung ehren, in deinem Namen unseren Beitrag leisten für das Leben der Menschen dieser Gesellschaft. Danken dir für unser Leben, für unseren Körper, für unsere Begabungen. Wir danken dir auch für Begrenzungen und für die Notwendigkeit der gegenseitigen Befruchtung und Ergänzung. Wir danken dir, Jesus, für dein Wirken am Kreuz, für deine Erlösungstat, für deine Liebe, die uns den Vater erschließt. Wir danken dir, dass du als auferstandener und erhöhter Herr mit uns bist, dass du für uns eintrittst und betest, Herr, dass du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit und uns den ganzen Himmel erschließen wirst. Und wir danken dir, Heiliger Geist, für deine gute, wohltuende, tröstende, heilende Gegenwart, für die Erneuerung, die du bringst. Wir danken dir für deine Gaben, die unter uns aufbrechen dürfen, natürliche und übernatürliche, beide geheiligt durch dich, den Heiligen Geist. Herr, so beten wir dich an, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir geben dir die Ehre in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in dieser Welt. Du allein bist heilig, heilig, heilig. Und wir danken dir, dass wir dich kennen können. Amen.